dementsprechend zu erfüllen. Eben auch mit dem Vorbild der ehernen Schlange, die wir ja auch von Mose und dem Volk Israel kennen. Und er sagt auch, durch seinen Tod am Kreuz, also durch diese Erhöhung von der Erde, wird Jesus Menschen aus allen Völkern der Welt zu sich ziehen. Viele werden an ihn glauben. Jesus versucht hier seine Zuhörer auf etwas ganz Bedeutsames hinzuweisen. Doch das Volk sagt an dieser Stelle, Moment, Moment, nicht so schnell. Wie in der Eingangsgeschichte sehen wir hier das Volk, seine Zuhörer, sie begeben sich auf Diskussionskurs. Sie wollen diskutieren, nicht so schnell. Das müssen wir jetzt hier erstmal klären, bevor es weitergeht. Sie sagen über die Erscheinung des Messias, wir haben aus dem Alten Testament gehört, dass der Erlöser nicht stirbt, sondern dass er in Ewigkeit bleibt. Wieso sollte er dann sterben? Und sie stellen sich die Frage, wer ist dieser Menschensohn? Viele Menschen, vielleicht auch in eurer Umgebung, die Leute, die wir in der Stadt antreffen, sie haben vielleicht so ihre ganz eigene Vorstellung von Jesus Christus. Vielleicht habt ihr schon so ein paar Aussagen gehört, die Menschen, die Jesus nicht kennen, so über ihn treffen. Die Juden, also Jesu Zuhörer, sie dachten hier an einen prächtigen König, der die Römer, die Besatzungsmacht in Israel vertreiben wird. Und vielleicht ist euch in einem Gespräch begegnet, was Menschen über Jesus sagen oder was sie denken oder vielleicht auch, wie sie ihn darstellen. Ich habe zum Beispiel schon Dinge gehört, wie dass Jesus Fischbrötchen verteilt hat oder dass er Wein für Partys gespendet hat, dass Jesus der erste Prototyp des Sozialarbeiters war. Solche Dinge denken die Menschen über Jesus. Das ist das, was sie so wahrnehmen, was sie vom Hören sagen, über ihn sich einfach so zusammendenken. Einfach irgendwie vielleicht was Positives, einen richtig tollen Lehrer, jemand, der richtig vorbildlich gelebt hat und so weiter. Aber es gibt auch Menschen, die schlechte Erfahrungen mit der Kirche gemacht haben und Jesus auch so komplett ablehnen, eben weil sie durch Menschen schon Erfahrungen gemacht haben, die sie nicht weiter ausdehnen wollen. Das ist dann immer sehr schade. Aber wir merken ziemlich schnell, dass die Menschen ein falsches Bild von ihm bekommen. Allein schon durch vielleicht ein paar Aussagen, durch irgendwelche schlechten Erfahrungen oder auch übertrieben gute Darstellungen. Jesus erkennen wir eben nur in der Bibel. Es bleibt gefährlich, seinen eigenen Jesus zu basteln, eben ohne die Schrift. Die Person Jesus Christus ist nur in Gottes Wort deutlich und irrtumslos beschrieben. Außerhalb der Bibel gibt es keinen Jesus. Es gibt nur einen Jesus, den ich mir selbst zusammengebastelt habe, aber es ist nicht der Gott der Bibel. Das Volk hat hier in seiner Diskussion natürlich vollkommen recht. Denn ein Messias, der wieder verschwindet, ist auch in biblischer Perspektive eben kein Messias. Aber das Volk macht hier einen Denkfehler. Wir haben so viele Bibelstellen auch im Alten Testament, die von Jesus Sühnetod sprechen. Und die werden hier außer Acht gelassen. Gerade Jesaja 53, ein Kapitel der Bibel, das wie kein anderes beschreibt, was Jesus durchmacht. Der Gottesknecht. Und eben das ist das, was Jesus hier selbst hervorheben will. Er will auf diesen Punkt, dass er eben jetzt geopfert wird. Er wird von der Erde erhöht. Und das ist ein wichtiger Punkt. Es ist das Verbindungsstück zu seiner Auferstehung. Er muss sterben, um auferstehen zu können. Und diese Auferstehung von Jesus Christus ist das Bindeglied zwischen der Prophetie vom Tod des Messias und von der Prophetie seiner Auferstehung und seiner ewigen Herrschaft. Der gekreuzigte Messias, der von der Erde erhöht wird, wird auferstehen, aber erst dann wird er ewig herrschen, in Ewigkeit bleiben. Jesus hat ein paar Verse zuvor gesagt, das Weizenkorn muss in die Erde fallen, es muss sterben und nur dann kann es aufgehen und Frucht bringen. Durch seinen Tod, durch die Auferstehung wird Jesus Menschen auch in der Zukunft zu sich ziehen. Jesus bietet hier über seinen Tod hinaus Menschen auf der ganzen Welt Vergebung an und auch Nachfolge. Er bietet den Menschen ewiges Leben an. Und er möchte, dass die Menschen sich von dem Weltlichen lossagen, sondern dass sie eine Ewigkeitsperspektive einnehmen. Auf das schauen, was Jesus für uns in der Zukunft vorbereitet hat. Nicht auf das Hier und Jetzt zu sehr bedacht sein. Er möchte, dass die Welt seine Vergebung in Anspruch nimmt. Und das gilt für mich und das gilt für dich, nicht nur für seine Zuhörer zu der damaligen Zeit. Deswegen will ich einfach die Frage in den Raum stellen und dich fragen, wie stehst du zu Jesus? Ich kenne vielleicht ein, zwei Leute von euch etwas näher, aber trotzdem, vielleicht ist jemand unter uns, der diese Frage für sich noch nicht so konkret beantwortet hat, der vielleicht denkt, ich sympathisiere, aber ich weiß es nicht. Und es ist wichtig für uns, dass wir darüber nachdenken, wer ist dieser Menschensohn, wer ist Jesus? Er ist unser Erlöser. Er will, dass wir ihm unser Leben schenken, für ihn leben, seine Vergebung in Anspruch nehmen. Und Jesus lädt dich in seinem Wort ein, ihn kennenzulernen und zu erfahren, was er für dein Leben und für danach bereithält. Und jeder Mensch fragt sich im Allgemeinen auch so, vielleicht nicht jeder Mensch, aber so wie die Zuhörer Jesus, wer ist Jesus, was hat er mit meinem Menschen zu tun? Irgendwo werden die Menschen mit Jesus konfrontiert und es lässt sie oftmals nicht kalt. Und sie fragen sich, warum Jesus, warum Tod, warum Auferstehung, was hat er mit meinem Leben zu tun? Und Jesus geht ganz unkompliziert auf diese Frage ein, auch wo das Volk fragt, wer ist dieser Menschensohn? Er sagt in Vers 35 und 36, es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wohin er geht. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Und er nimmt hier zwei Begriffe und er stellt diese einander gegenüber. Er spricht von Licht und er spricht von Finsternis. Jesus sagt über sich selber, er sei das Licht der Welt und wer ihm nachfolgt, wer diesem Licht nachfolgt, der wird eben nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12, da sagt er das ganz deutlich. Ich bin das Licht der Welt. Und jetzt zu seinen Zuhörern sagt er über seine irdische Erscheinung, das Licht, welches jetzt leuchtet, ist nur noch eine kurze Zeit beim Volk. Und wer ihm nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umherirren, denn er wird wissen, wohin er geht. Zu erkennen, wer dieser Menschensohn, wer Jesus ist, ist eben nur durch Nachfolge möglich. Und wer diese Nachfolge ablehnt, wer sagt, nein, ich will nicht tun, was Jesus sagt, der wird ihn nie richtig kennenlernen. Er wird immer nur vom Hörensagen Jesus kennen. Jesus weist seine Zuhörer ganz deutlich darauf hin, dass die irdische Zeit, wo er da ist, also wo das Licht ihn ganz konkret leuchtet, rasch zu Ende geht. Er wird von der Erde erhöht werden. Und deswegen sagt er, wandelt, solange ihr das Licht habt. Oder zu diesem Punkt passt natürlich jetzt besser, handelt, solange ihr das Licht habt. Trefft eine Entscheidung. Trefft die Entscheidung, Jesus nachzufolgen, damit das Licht uns leuchtet auf dem Weg. Und er sagt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Und anstatt überfallen können wir auch sagen oder übersetzen, dass euch die Finsternis nicht ergreift. Denn die Finsternis greift nach dem Menschen, damit sie dem Licht nicht nachfolgt. Es gibt eine begrenzte Zeitspanne, in der man das Licht sieht, um die richtige Richtung einzuschlagen. Und Jesus macht dem Volk hier klar, die Finsternis wird kommen, wenn er am Kreuz hängt. Und dann werden es seine Zuhörer schwerer haben, an ihn zu glauben. Sie werden seine Wundertaten nicht mehr mit bloßem Auge erkennen können. Aber das heißt nicht, dass die Nachfolge dann unmöglich wird. Jesus sagte, er wird alle zu sich ziehen, durch die Erhöhung, durch seine Auferstehung. Deswegen ist Nachfolge nicht unmöglich, sondern ganz im Gegenteil. Nachdem Jesus gestorben ist und durch die Herrlichkeit des Vaters auferweckt worden ist, dürfen die Menschen durch den Glauben an seiner Herrlichkeit und an der Auferstehung teilhaben. Das ist etwas ganz Besonderes. Das ist eine besondere Form der Nachfolge. Nicht sehen und doch glauben, so wie Thomas es erfahren hat. Und so wird Jesus alle zu sich ziehen und wir dürfen mit ihm eins sein. Wir dürfen eine ganz besondere Beziehung zu Jesus haben. Und wir, die wir Christen sind, die wir wiedergeboren sind, wir dürfen das schon erfahren. Wir dürfen diese Verheißungen für uns in Anspruch nehmen, das, was Jesus uns verspricht. Es ist wohl möglich, einfacher an Jesus zu glauben, wenn man seine großen Wundertaten mit bloßem Auge erkennen kann. Aber wir sehen auch unter den Aposteln, dass einige immer noch zweifelten, obwohl man diese großen Wundertaten gesehen hat. Aber für Menschen, die halt diese Sensation auch sehen wollten, war es vielleicht einfacher. Er hat Leute geheilt, er ist der Messias. Wir finden das auch ziemlich oft, dass eben diese Wundertaten, die er getan hat, ausschlaggebend dafür waren, dass Menschen an ihn geglaubt haben. Und das ganze Johannesevangelium ist deswegen geschrieben worden. Er hat Zeichen und Wunder getan, damit die Menschen glauben. Das war auch mitunter das Mittel zum Zweck. Dass die Zeit knapp ist, um zu handeln, ist auch auf unsere Gegenwart anwendbar. Wenn wir daran denken, dass die Gnadenzeit, die Jesus uns heute anbietet, eben auch begrenzt ist. Er gibt Gnadenzeit, Menschen können zum wahren Glauben an ihn finden, aber diese Gnadenzeit wird irgendwann vorbei sein. Wir wissen nicht, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt, in den nächsten Monaten. Wir schauen die letzten 2 Jahre zurück und es hat sich so viel verändert. Die ganze Welt hat sich in kurzer Zeit verändert. Deswegen wissen wir nicht, wie lange besteht diese Gnadenzeit. Aber noch ist Zeit. Und Jesus rät hier indirekt davon ab, auf irgendeinen guten Zeitpunkt abzuwarten, sondern er sagt, solange euch das Licht leuchtet, handelt. Trefft eine Entscheidung. Wartet nicht erst, bis ihr alt seid. Und das erinnert mich an mich selber. Als Jugendlicher habe ich immer gedacht, wenn ich alt bin, dann habe ich Zeit, mich um den Glauben zu kümmern. Dann gehe ich vielleicht auch in die Kirche, dann höre ich mir Predigten an oder nur das ist so mit der Rente. Wird das wahrscheinlich irgendwann so sein. Das habe ich mir halt so als junger Kerl, habe ich mir das vorgestellt. Da war ich nicht gläubig. Aber dann hat er mich eines Besseren belehrt. Als ich 19 Jahre alt war, hat er sich mir offenbart und hat mich herausgefordert, ihm jetzt nachzufolgen. Nicht erst zu warten, bis ich alt bin, sondern jetzt. Ich wollte mein Leben, die Finsternis, ich wollte sie genießen. Ich wollte nichts auslassen in meiner Jugend, aber Jesus ist in mein Leben getreten und ich wusste, jetzt ist die Zeit zu handeln. Nicht zu warten, sondern jetzt zu sagen, Herr, ich will mit dir gehen, ich will dir nachfolgen. Wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wohin er geht. In der Finsternis heißt bei Jesus, alles außerhalb seiner Nachfolge, das ist für ihn Finsternis, denn nur er allein ist das Licht, das leuchtet. Und ohne Licht tappt man eben sprichwörtlich auch im Dunkeln, obwohl man meint, einen ganz tollen Plan für sein Leben zu haben. Und manchmal macht die Finsternis einen Strich durch diese Rechnung. Wenn ich nun nach 19 Jahren Finsternis Jesus in seinem Licht erkenne, dann verschiebe ich es nicht auf morgen, denn vielleicht könnte mir morgen dieses Licht nicht mehr leuchten. Über die Finsternis schrieb ein Bibelausleger, in der Finsternis sind der Buddhist, der Moslem, der religiös sensible Europäer, der humanistisch geprägte Gebildete, der Wohlerzogene, der Freundliche, der Atheist, der geistig Hochstehende, auch der Gleichgültige, und zwar so lange, bis der Betreffende in die Nachfolge Jesu eingetreten ist. Also er macht ganz deutlich, alles außerhalb Jesu Nachfolge ist in Jesu Augen Finsternis. Insofern kann man sagen, die ganze Jesus ferne Welt weiß nicht, wohin sie geht. Sie tappt im Dunkeln. Die Heilung für diese Erde kommt nicht durch Menschen, Strukturen, Strategien, Konzepte, sondern allein durch den Messias und Gottes Sohn Jesus. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichts werdet. Jesus sagt hier, dass Schritte deutlich sind, dass Schritte nötig sind, um in die Nachfolge Jesu einzutreten. Dazu gehört, wie in meinem Fall oder wie in jedem Fall von einem gläubigen Christen, sich von der Finsternis abzuwenden und sich dem Licht hinzuwenden. Wir sagen dazu auch Umkehr, eine Bekehrung, ganz klar mit der Welt zu brechen, um Jesu Willen zu tun. Eine Umkehr ist essentiell, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Deswegen handle, solange noch Zeit vorhanden ist. Ich möchte das nochmal ganz kurz mit einer Geschichte verdeutlichen. Ein Mann geht in einer stockfinsteren Nacht an den Strand und er findet an diesem Strand so einen kleinen Jutebeutel. Und er kann das nicht genau sehen, weil es finster ist, und er nimmt diesen Beutel und er fühlt, boah, da sind irgendwelche Steine drin. Und er sieht dann noch so ein paar Möwen, die auch so am Strand langlaufen, und er nimmt einen Stein raus und schmeißt aus Spaß so ein bisschen hinterher, will sie so verscheuchen. Und irgendwann ist nur noch ein Stein in diesem Beutel drin, und er packt ihn in die Tasche, geht wieder nach Hause, geht schlafen. Nächsten Tag wacht er auf, sieht diesen Beutel da liegen und denkt sich, ich guck mir mal an, was da eigentlich drin war. Er holt diesen Stein raus und er sieht, das ist kein Kieselstein, das ist ein Edelstein. Ein kostbarer Edelstein. Und er denkt daran, dass er nachts die Steine einfach weggeworfen hat. Und er denkt sich, das ist Reichtum, den ich weggeschmissen habe. Und er geht zum Strand und er sucht nach den Steinen, die er weggeworfen hat, und er findet keinen einzigen wieder. Alle kostbaren Edelsteine einfach fortgeworfen. Und so ist es, wenn wir unsere Lebenszeit vergeuden und sie nicht wiederbringen können. Die Tage sind verloren, wir können sie nicht wieder zurückholen, deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt handeln und nicht später. Jesu Worte sind für uns auch heute noch dringlich, selbst wenn wir meinen, dass wir noch so viel Zeit zur Verfügung haben. Aber wenn wir erstmal die Tage unseres Lebens verschwendet haben, können wir sie nicht wieder zurückholen. Deswegen handle, solange dir sein Licht noch leuchtet. Und wenn wir diese Entscheidung für Jesus getroffen haben, dann wird es uns umso deutlicher, die Tage, die wir zur Verfügung haben, auch entsprechend zu verbringen in seiner Nachfolge. Deswegen der zweite Punkt, über den ich sprechen will, ist nicht handle, sondern wandle, solange noch Zeit ist. Dass wir in seinem Licht wandeln, ihm nachfolgen. Es geht natürlich in diesem Text darum, dass Jesus in seine Nachfolge hineinruft. Und ich denke, unter uns sitzen viele, die diesem Weckruf gefolgt sind. Und in diesem Sinne wandeln wir mit dem Herrn in seiner Nachfolge. Und die Zeit, die wir in diesem Wandel zur Verfügung haben, ist auch sehr kostbar. Und die Zeit ist kurz. Denn wer weiß, wie lange unser Leben dauert. Deswegen sollen wir unser Leben dafür einsetzen, um für Jesus Frucht zu bringen. Wenn du Jesus nachfolgst, befasse dich mit deinem Wandel. Denn dein Wandeln bestimmt eben auch dein Handeln. Und ich möchte noch einen zusätzlichen Text verwenden, den wir uns anschauen, der das auch sehr gut für uns als Christen nahe bringt. Und zwar Epheser, der Epheserbrief, Kapitel 5. Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 15 bis 17. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und dieser Text stellt uns die Frage, wie weise und wie besonnen leben wir als Christen in der Nachfolge? Erkennen wir, dass die Tage böse sind? Womit verschwenden wir unsere Zeit am meisten? Alles Fragen, die wir uns stellen müssen, die wir für uns selbst beantworten müssen. Die Finsternis, beziehungsweise auch der Widersacher, er versucht uns die Zeit zu stehlen, wenn wir sie verschwenden. Unsere Wirksamkeit für Jesus wird dadurch stark beeinträchtigt, wenn wir nur unsere Zeit mit irgendwelchen unwichtigen Dingen verschwenden. Wir leben momentan in einer sehr herausfordernden Zeit. Corona und Krieg haben uns die letzten Monate sehr in die Mangel genommen und haben uns vielleicht auch sehr negativ gestimmt. All diese Dinge haben auch die Gemeindelandschaft verändert. Ich denke, ihr habt als Gemeinde viel durchgemacht. Wir in St. Wendel haben auch viel durchgemacht. Man fühlt sich auch ohnmächtig, da man so wenig tun kann für all die schlimmen Dinge, die in der Welt so passieren. Petrus sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Er sucht, wen er verschlingen kann. Die Finsternis greift um sich und versucht den Menschen das Licht zu nehmen. Versucht vom Licht abzulenken. Jesus wünscht sich von uns, dass wir in unserem Bereich der Möglichkeiten eben den Einflussbereich der Finsternis verringern und anderen ein Licht sind, so wie Jesus uns ein Licht ist. So wollen wir für andere leuchten und den Einflussbereich der Finsternis verringern. Und da, wo wir in unserem Leben, in unserem Wandel möglicherweise unaufmerksam und nachlässig leben, da versucht der Teufel uns die Zeit zu rauben, beziehungsweise versucht er uns einen Strich durch die Rechnung zu machen, damit wir eben unser Licht nicht vor den Menschen leuchten lassen. Es gibt Zeiten, da drehen wir uns vielleicht viel um uns selber. Wir stärken uns eher mit fleischlichen Impulsen, als dass wir uns vom Geist Gottes leiten lassen. Und genau da versucht er uns auch vom richtigen Weg abzuhalten, indem er uns eben sagt, mach, was dir gut tut, kümmere dich lieber um das, woran du Freude hast. Mach nicht so unangenehme Dinge wie auf die Straße gehen, von Jesus zu erzählen, sondern dreh dich lieber viel mehr um dich selbst. Und Paulus mahnt wie Jesus, die Zeit richtig einzusetzen, die Zeit auszukaufen, richtig zu wandeln. Ich weiß, wir sind alle Menschen, wir brauchen Zeit für Entspannung, wir brauchen Zeit für ein bequemes Leben und das ist auch wichtig für uns. Der Nachteil an dieser Sache ist, man gewöhnt sich schnell an einen Komfort, man gewöhnt sich schnell an bequemes Leben und man kann sich darin verlieren. Ich habe im Moment zum Beispiel Urlaub. Und wenn ich Urlaub habe, dann will ich entspannen, dann will ich ausruhen. Und ich kann mich sehr gut an Urlaub gewöhnen. Wenn ich an die nächste Woche denke, ich muss wieder zur Arbeit, ich muss wieder meine Schichten fahren, das ist dann wieder unbequem. Deswegen in meinem Urlaub will ich bequemes Leben und ich kann mich daran gewöhnen, dass es am besten gar nicht aufhört. Aber bei all dem vergesse ich, was ist mein Auftrag? Ist mein Auftrag, das bequeme Leben so lange wie möglich zu genießen oder nutze ich freie Zeit effektiv, um sie für Gott einzusetzen? Da, wo wir keine familiären oder beruflichen Verpflichtungen haben, investieren wir unsere Zeit nur allzu gerne in unsere Freizeitaktivitäten, anstatt darüber zu wachen, wie kann ich diese Zeit sinnvoll einsetzen? Wie viel Zeit habe ich denn zur Verfügung? Kann ich ausruhen und für den Herrn da sein oder will ich nur ausruhen? Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 16, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und manchmal vergessen wir, dieses Licht leuchten zu lassen. Wir passen uns vielleicht zu sehr auch an die Welt an manchmal. In einer Einrichtung, wo ich Zivildienst gemacht habe, da gab es einen Mann, der hat mich immer aufgezogen, weil ich Christ bin. Der hat immer so ein paar Sprüche geklopft. Der hat gesagt, na, hast du heute schon deinen Heiligenschein angeknipst, damit er leuchtet? Hat sich immer so ein bisschen lustig darüber gemacht. Aber heute denke ich, er hat damit gar nicht so Unrecht. Wir müssen unser Licht leuchten lassen. Man darf ruhig sehen, dass wir Christen sind, dass wir die Dinge nicht so machen, wie die Welt sie macht. Wir müssen unser Licht leuchten lassen. Gott weiß, wir brauchen Zeit zum Ruhen und zu entspannen. In Markus 6, Vers 31 sagte Jesus ganz fürsorglich zu seinen Jüngern, ruht ein wenig, aber übertreibt es nicht mit dem Ruhen. Unsere Freizeit sollten wir geistlich einsetzen, statt sie fleischlich zu nutzen. Indem wir uns, gerade wenn wir frei haben, gerade wenn wir Zeit haben, uns mit seinem Wort beschäftigen, ihn zu uns reden lassen, über sein Wort nachdenken. Herr, wie kann ich für dich da sein? Wie möchtest du mich einsetzen? Wir müssen uns stärken mit seinem Wort. Wir verdrängen beim Wohlfühlen oft, dass Jesus uns auch einmal fragen wird, was hast du gemacht mit der kostbaren Zeit, die ich dir anvertraut habe? Wie hast du sie eingesetzt? Da muss jeder für sich selbst drüber nachdenken und auch die Verantwortung tragen. Ich finde es ehrlich gesagt auch schwierig, wie ermittle ich das richtige Maß? Wie kann ich zu wenig oder zu viel meine Zeit einsetzen oder auch verschwenden. Eines ist klar, zu viel Zeit für Gott einzusetzen, das gibt es nicht. Nach oben hin gibt es keine Grenze. Aber ich kann schnell zu wenig Zeit für Gott einsetzen, indem ich mich halt einfach nur noch damit beschäftige, was mir gerade wohl tut oder gut tut. Und wenn du dir diese Fragen stellst, setze ich meine Zeit zu wenig für Gott ein? Dann darfst du diese Frage nehmen, du darfst sie vor Gott bringen im Gebet, du darfst sie von ihm zeigen lassen, wie du sie sinnvoll einsetzen kannst. Du kannst deine Geschwister fragen, wie kann ich in der Gemeinde dienen? Wie kann ich vielleicht auch abseits des Gottesdienstes unter der Woche mich um meine Geschwister kümmern? Wie kann ich für sie da sein? Eines ist klar, und das haben wir eben in der kurzen Geschichte gehört, einmal vergeudete Zeit kommt nicht zu uns zurück. Und Jesus hat uns erwählt, damit wir für ihn gute Früchte bringen. In Johannes 15, Vers 16 sagt er, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Die rechte Zeit auskaufen bedeutet, dass wir unsere verfügbare Zeit zu Gemeinschaftszwecken mit dem Herrn im Gebet und im Bibellesen, aber auch mit Geschwistern in der Gemeinde verbringen, um Jesus dadurch zu ehren, um unseren Glauben dadurch zu stärken. Es bedeutet auch, dass wir die Zeit nutzen, um anderen ein Licht zu sein, um ein Zeugnis für das Evangelium zu geben. Die Trägheit und die Passivität, sie schleichen sich nur allzu leicht in unser Leben ein. Und deswegen müssen wir besonnen darüber wachen, wie wir unsere Zeit einsetzen, denn sonst gewinnt Passivität und Trägheit schnell die Überhand. Wir sind beschäftigt, mit unserem Fleisch einen Kampf zu führen. Und das Fleisch will natürlich gewinnen. Es will Gottes Willen nicht tun. Man sagt manchmal, dass Satan in uns einen Verbündeten hat, und das ist unser Fleisch. Das Fleisch will das bequeme Leben. Das will nicht in Konfrontation mit Menschen geraten, wenn man über Jesus spricht, sondern es will das Leben genießen. Es tut nicht, was Gott will. Und deswegen führen wir eben diesen Kampf mit unserem Fleisch. Vielleicht haben uns die äußeren Umstände durch Corona, durch Krieg müde gemacht. Wir sind träge geworden, überhaupt irgendetwas zu tun, weil vielleicht morgen die Welt untergeht. Wir sind ängstlich geworden, vielleicht einen Gottesdienst zu besuchen, uns zu infizieren oder die Gemeinschaft mit Geschwistern zu suchen, eben weil wir ständig Angst haben, wir könnten irgendetwas kriegen oder irgendetwas könnte passieren. Wir wurden alle ziemlich durchgeschüttelt. Es war hart, auch in Vergangenheit immer die richtigen Entscheidungen zu treffen, für uns selber, für unsere Familien. Machen wir das Richtige? Setzen wir die Maßnahmen sinnvoll ein und um? Oder ist das alles Quatsch? Es war schwierig, dort eine klare und gute Entscheidung zu treffen. Aber trotz all diesen Widrigkeiten, diese äußeren Umstände, dürfen wir niemals Jesus aus dem Fokus verschieben. Der Fokus muss auf Jesus und seine Sache eingestellt bleiben. Und wenn du meinst, du hast in den letzten 2 Jahren irgendwo versagt oder hast den falschen Weg eingeschlagen, so ist ein Neustart jederzeit möglich. Wir dürfen nicht anfangen, durch irgendein Versagen sind wir für Jesus unbrauchbar geworden. Petrus hat vielleicht auch gedacht, er ist unbrauchbar geworden, als er Jesus verleugnet hat. Aber Jesus hat einen Neustart für ihn schon im Plan gehabt. Und das durfte Petrus erfahren, dass er nach seinem Versagen erneut brauchbar wurde und viel mehr als vorher. Deswegen dürfen wir uns nicht entmutigen lassen, auch wenn wir uns vielleicht Selbstvorwürfe machen. Ich möchte uns alle ermutigen, Gemeinschaft untereinander wieder zu fördern, politische oder medizinische Debatten hinten anzustellen. Sie dürfen nicht den Fokus der Gemeinde erreichen, sondern die Sache Jesus muss in der Gemeinde und in unserem Leben wieder Fahrt aufnehmen. Jesus hält seit Ewigkeiten und auch in Ewigkeit alles unter Kontrolle. Nichts entgeht ihm. Unser Auftrag ist und bleibt, unsere Zeit richtig einzuteilen und einzusetzen, und unser Licht für die Menschen da draußen in Kaiserslautern, in St. Wendel leuchten zu lassen. Ich möchte noch mit einem letzten Bibelvers abschließen, und zwar im Römerbrief, Kapitel 13. Römerbrief, Kapitel 13, die Verse 11 bis 14. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben, wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Wir sind als Christen nicht dazu da, um uns in dieser Welt einzurichten und sie in vollen Zügen zu genießen, sondern um bereit zu sein für die Wiederkunft Jesu Christi. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige Stadt, die suchen wir. Deswegen handle rechtzeitig und wandle so, dass du deinem Herrn Ehre bringst. Ich möchte zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du uns ein Licht bist, dass du uns den Weg zeigen willst, dass du ein Licht auf unserem Weg bist. Und ja, wir sehen auch, die Zeit ist knapp, die Nacht ist vorgerückt und wir wissen, wir sind in der letzten Zeit. Wir sehen die Gnadenzeit, die du schenkst, aber wir sehen auch, dass möglicherweise Unheil naht, was auch immer, in welcher Form. Wir wissen, dass es mit der Welt irgendwann zu Ende ist, aber wir dürfen wissen, du bist unsere Hoffnung, unsere Zuversicht. Du hast für uns in der Ewigkeit einen Platz vorbereitet, eine Wohnung vorbereitet. Wir müssen in dieser Welt aushalten. Wir müssen unseren Verpflichtungen nachgehen. Wir sind mit der Welt überall konfrontiert. Aber wir sollen den Unterschied machen in unserer Gesellschaft. Wir sollen als Licht leuchten für unseren Nächsten. Wir wollen unseren Nächsten erreichen mit deiner Botschaft der Liebe und der Freude, dass du die Ketten der Sünde sprengen willst, dass du den Menschen Vergebung anbietest, dass sie ein Leben mit dir führen können, nach deinem Willen leben, der ja für unser Leben einfach auch wichtig ist, wo du so viele Segnungen für uns bereithältst, auch schon jetzt und hier. Herr, wir wollen dich einfach loben und preisen und ich bitte, dass du uns auch zu Werkzeugen machst, die du gebrauchen möchtest, um in der Welt einfach den Unterschied zu zeigen. Nicht mit dem Strom zu schwimmen, nicht irgendwie passiv zu sein, sondern aktiv für dich, für das Evangelium einzustehen. Herr, mache uns zu deinen Händen und Füßen. Amen.